Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die Pop-News der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hi Jan.
Wie geht's dir, Mike? Wie war deine Woche bisher?
Die Woche war bisher eine einzige Enttäuschung, muss ich sagen. Aber das ist, das Problem war, dass mein Heuschnupfen begonnen hat. Das heißt, ich musste mich auf Medikation setzen und war dann abends so müde, dass ich die fabelhaften Lemon Twigs verpasst habe, die ich so gerne live gesehen hätte. Nachdem du mir sagtest, dieses Album, das neue, müsste ich mir unbedingt mal etwas näher anhören. Das habe ich dann getan und ich war tatsächlich begeistert. Aber du warst, glaube ich, da, oder?
Ich war da, ja. Meine Heuschnupfen-Medikation hat mich nicht ganz so ausgenockt, dass ich nicht noch zum Konzert gehen konnte. Ich war leider ein bisschen spät da, weil ich am Nachmittag noch bei der Peter-Fox-Pressekonferenz in Potsdam im Studio Babelsberg war. Kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, wenn es um das Peter-Fox-Album geht. Deswegen war ich erst eher spät beim Konzert, also kam dann gerade rein, als die Band auf die Bühne kam. Deswegen war ich nicht ganz so weit vorne, wie ich gerne gewesen wäre. Aber es war trotzdem ein fantastisches Konzert für mich in dem kleinen Franz-Club in Berlin, also wo bestimmt nicht mehr als irgendwie 300 Leute oder so reingehen. Vielleicht, ich bin schlecht darin, das zu schätzen.
Ich glaube tatsächlich, aber mehr sind es nicht, ja.
Das ist schon wirklich ein sehr kleiner Laden, also eigentlich die perfekte Venue für diese Band. Die beiden Brüder, die ja so das Zentrum der Band bilden, sind so begnadete Musiker, und die jetzt zum ersten Mal, das hatte ich ja schon mal so ein bisschen erwähnt, in einer der früheren Folgen, die jetzt auch wirklich fantastische Songwriter geworden sind. Also bisher waren sie halt nur gute, sehr gute Musiker, sehr tolle Instrumentalisten, die dann so den 70s Glamrock ihrer Elterngeneration gespielt haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, hat der eine der beiden viel Eagles gehört und der andere der beiden hat viel Big Star gehört und jetzt haben sie Songs geschrieben, die so wie eine Mischung aus beidem klingen.
Ich musste tatsächlich die ganze Zeit an Todd Rundgren denken, als ich die Platte gehört habe.
Ja, den lieben die auch sehr, ja.
Der ist tatsächlich doch auch irgendwie präsent in den Sounds, habe ich das Gefühl. Die werden teilweise sogar so ein bisschen nachgebaut. Aber wirklich tolle, tolle Platte, tolle Songs. Vielleicht sind die 70er jetzt, also ich meine, man hat das Gefühl, ihr Stern geht so ein bisschen unter gerade, oder? Habe ich da bei den Lemon Twigs, also die wurden mal heißer gehandelt, als sie jetzt gehandelt werden. Aber andererseits scheint es schon wieder so ein 70er-Jahre-Comeback in der Luft zu liegen, nachdem ich jetzt gehört habe, dass Juliana Hatfield, of all people, ein Electric Light Orchestra-Cover-Album aufnehmen wird, könnte ich mir vorstellen, naja, vielleicht kommt da doch nochmal was. Ich meine, wie siehst du das? Was meinst du, woran liegt das, dass die Lemon Twigs gerade so ein bisschen in der Kritik auch so ein bisschen absaufen?
Also ich hoffe sehr, dass es sich mit diesem Album doch noch wendet, das Blatt. Jetzt hat ja auch gerade Anthony Fantano, der das sehr einflussreiche YouTube-Rezensionsformat The Needle Drop betreibt, das Album rezensiert und das auch sehr gefeiert. Und der gilt ja so als einer der wichtigsten Musikkritiker, gerade für jüngere Leute. Ich glaube, dass es bei den Lemon Twigs eher so mit den typischen sozusagen Aufmerksamkeitszyklen zu tun hat. Also das ist jetzt eine Band, das ist ihr viertes Album, die sind nicht mehr, also es gibt nicht mehr diesen Neuheitswert, man hat ungefähr begriffen, was die machen und ich glaube, viele Leute haben sich dieses Album gar nicht mehr angehört, also auch gerade viele Musikjournalisten. Aber jetzt spricht sich, glaube ich, so langsam rum, dass das wirklich ein ganz besonderes, ganz tolles Album ist. Ich habe auch neulich einem Freund, der professioneller Musiker ist, einen Song von einem Album geschickt. Und der meinte, ja, schick mir gerade alle. Also ich habe das Gefühl, in so gewissen Kreisen beginnt das schon und ich hoffe sehr, dass vielleicht so zum Ende des Jahres, wenn dann so die Jahresendlisten gemacht werden, dass dann das Album, was dann vielleicht jetzt im ersten Rezensionszyklus vielleicht so ein bisschen untergeht, noch bei einigen dann die Würdigung bekommt, die es verdient.
Ja, ich bin gespannt.
Würdigung ist ein angemessenes Stichwort, um über Tina Turner zu sprechen, die, wie wir am Mittwoch erfahren haben, im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Zürich gestorben ist. Tina Turner ist natürlich eine ganz zentrale Figur der Popkultur, gerade der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, einige meiner frühesten Erinnerungen an Popmusik sind mit Tina Turner verbunden, weil eine Greatest Hits Compilation von ihr zu den wenigen CDs gehörten, die wir in meinem Elternhaus im CD-Schrank stehen hatten, wo halt sonst irgendwie Modern Talking standen und die Chansonniere Alexandra oder Deep Purple oder so, dann stand da eben auch diese Greatest Hits Compilation von Tina Turner. Und ja, Songs wie What's Love Got to Do With It zu hören, waren einige meiner frühesten Popmusik-Berührungspunkte. Wie war das bei dir? Welche Rolle spielt Tina Turner in deiner musikalischen Sozialisierung?
Es ist interessant, weil es tatsächlich so ist, dass für viele Leute aus meiner Generation, also die Leute, die so Mitte der 70er Jahre geboren worden sind, tatsächlich Tina Turner, also für viele, eine der ersten Erfahrungen von dem ist, was man vielleicht als R&B, vielleicht auch Rock'n'Roll, Lifestyle oder was auch immer bezeichnen will, war. Für mich war auch, also What's Love Got to Do With It und Private Dancer waren so die ersten Songs im Radio, die ich von ihr gehört habe, wahrscheinlich so 84, als die Platte rauskam. Und gesehen, das habe ich gestern nochmal rekonstruiert, habe ich sie zum ersten Mal im Frühjahr 1985 bei Wetten, dass, wo sie den Song I Can't Stand the Rain gesungen hat, den Ann Peebles Song, der immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt und aller Zeiten ist, den sie deiner, wie ich finde, also für die damaligen Zeiten ganz guten Version auch, das ist ja auch auf der Platte Private Dancer drauf gespielt hat. Und dann war sie bei Live Aid und das hat mich damals tatsächlich sehr, sehr bewegt mit, wie alt war ich, 9 oder so, Tina Turner und Mick Jagger auf der Bühne zu sehen und gleich zu merken, wer hier der Boss ist. Nämlich Tina Turner, die ja, glaube ich, auch, was so den Tanzstil etc. betrifft, sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf Mick Jagger hatte. Mhm. Und ihm, glaube ich, auch Tanzstile beigebracht hat, als die Stones noch ganz klein waren. Und so hinter der Bühne hat dann Tina, die damals mit Ike schon zumindest ein arrivierter Live-Act war und so die größte Sensation neben James Brown auf amerikanischen Bühnen, ihm dann gezeigt hat, wie man Sexiness auf die Bühne bringt tatsächlich. Und das finde ich, das ist immer noch, das habe ich immer noch so im, also ich habe es mir gar nicht nochmal angeguckt, aber das ist immer noch was so in meinem Gedächtnis irgendwie ganz wichtig war, als ein Moment Popmusik zu erleben und zu erleben, was es bedeutet, sowas auf der Bühne zu sehen. Und das ist nochmal was anderes, ist, als das in der Konserve zu sehen oder in so einem Karaoke-Auftritt oder wie auch immer bei Wetten, dass. Das war schon enorm. Und ich habe dann auch ein Jahr später, war ich mit meinen Eltern im Urlaub im Bayerischen und da war irgendwie so ein Souvenirladen, wo man so Glocken kaufen konnte und irgendwelche Hirschgeweihe und so. Und da gab es aber auch einen kleinen Stand mit Büchern. Und da war ich, Tina Turner, im Goldmann Verlag, die Biografie, die, glaube ich, in dem Jahr erschienen war, wurde da angeboten für 10 Mark oder so. Und ich habe da meine Eltern überredet, nicht die Wanderung mitzumachen, sondern mich ins Auto zu setzen und dieses Buch zu lesen. Yeah. Und meine Eltern hatten natürlich keine Ahnung von Tina Turner. Die wussten nicht, wer das war. Sie hatten das vielleicht bei Wetten, dass gesehen, aber es hatte keinen Eindruck hinterlassen. Und sie wussten auch nicht um die Geschichte von Tina Turner, die ja doch auch vor allem zu Anfang sehr tragische Geschichte oder irgendwann sehr tragische Geschichte, also Ike Turner, der sie geschlagen hat, etc., Kokain und so weiter. Und das war dann tatsächlich meine erste Berührung mit auch vielleicht der dunklen Seite von Showgeschäft, das zu lesen mit 10 Jahren, was schon irgendwie einen großen Eindruck auf mich gemacht hat, auf jeden Fall. Und dann habe ich auch die Platte danach, habe ich dann auch zu Weihnachten bekommen, die war, glaube ich, nicht mehr so gut, die hieß Break Every Rule, was irgendwie ein ganz guter Titel ist, weil sie tatsächlich durch ihr Comeback in den frühen 80er oder mittleren 80ern sehr viele Regeln gebrochen hat, weil es eigentlich unheard of war, dass man nochmal so zurückkommt, nachdem man eher so ein Star der zweiten Reihe war, vielleicht in den 70ern und dann aber in den 80ern quasi zum Megastar wurde. Also die war ja in Deutschland zumindest ähnlich präsent wie Michael Jackson oder Madonna. Also da habe ich damals als sehr junger Mensch keinen großen Unterschied gesehen, aber eben eine ganz andere Generation.
Ja, ich kann mich auch daran erinnern, wie nachdem ich sie auch dann bei Wetten, dass gesehen habe, irgendwie in den späten 90er Jahren oder frühen Nullerjahren oder so und eben so diese Greatest Hits Compilation kannte, wo dann aber auch vor allem so dieser sehr glatt produzierte 80s Pop vertreten war, dass ich dann etwas später, also dann wahrscheinlich irgendwie als Teenager oder so, dann irgendwie auf Nutbush City Limits gestoßen bin. Also erstmal nur den Song, nicht das Album. Und dann auch so ein Moment der Desorientierung irgendwie hatte, das Moment, das das ist Tina Turner, das ist auch Tina Turner. Also ich hatte gar kein Verständnis dafür, dass so diese Mainstream-Pop-Diva, mit der ich mich auch gar nicht irgendwie besonders aufmerksam beschäftigt hatte oder so an diesem Punkt, aber dass sie halt wirklich diese R&B, Soul-Rock-Geschichte hat, und dass das vielleicht so mit ihre besten Gesangsperformances so sind oder dass man da vielleicht dem am nächsten noch kommt, was sie dann auch so als Live-Performerin so ausgezeichnet hat. Also weil es ist ja vor allem, oder es ist ja nicht zuletzt auch die Bewegung und der Tanz und das Charisma und die Kraft und diese Energie, die sie auszeichnet, und die hört man eben auf diesen Platten, also Working Together, die sie mit Ike Turner gemacht hat 1970 oder dem Album Nutbush City Limits von 1973. Nachdem ich von ihrem Tod erfahren habe, hatte ich dann auch gleich Lust, diese Platten zu hören. Also ich bin dann nicht zu den Mid-80s-Pop-Sachen gegangen, sondern ich hatte Lust auf diese Urkraft sozusagen der Tina Turner in diesem Soul-Rock-Kontext oder auch Funk-Kontext. Und da ist sie, finde ich, wirklich auch ganz, ganz fantastisch. Also das sind wirklich tolle, tolle Platten. Und Mick Jagger hat sich ja zu Wort gemeldet und kondoliert, und aber auch Beyoncé oder Questlove oder Janelle Monáe oder Brian Wilson. Also es ist eine sehr, sehr, sehr diverse Gruppe an Menschen, die jetzt gerade sagen, Tina Turner war für mich super wichtig, und das zeugt ja auch von ihrer Geschichte und von ihrem großen Einfluss und eben auch von so den verschiedenen Modi sozusagen, die sie im Laufe ihrer Karriere dann hatte.
Naja, und ich glaube, da spielt natürlich neben ihrer Kraft als Performerin natürlich auch ihre Geschichte eine Rolle. Also tatsächlich so nochmal zurückgekommen zu sein, nachdem es wirklich so schien. Ich glaube, sie hat mit ein paar Cent in der Tasche und einer Tankkarte hat sie Ike Turner damals verlassen und wusste selbst nicht genau, wo sie hingehen sollte. Und es sah so aus, als wäre sie wirklich irgendwie so, verloren, und dann aber so zurückzukommen und so eine Platte zu machen wie Private Dancer, die 5 Millionen Mal verkauft wurde oder so, das ist natürlich ein toller Triumph gewesen, und sowas von verdient natürlich. Und selbst auf diesen Platten, also wenn man sich einen Song wie Private Dancer anhört, den ja Mark Knopfler geschrieben hat, wo man jetzt nicht die große energetische Performance erwarten würde, aber wenn man dann hört, wie Tina Turner diesen Song singt, dann merkt man eben, dass diese Energie da auch immer noch voll da ist, auch wenn die Produktion vielleicht so ein bisschen dagegen spricht, aber die sprengt sie quasi, also mit dem, was sie da tut. Das finde ich schon sehr, sehr enorm. Und ich glaube, wir hatten sogar vor 2-3 Tagen noch mit Arne Wielander gesprochen, dem Redakteur bei uns, auch Kollegen, der sagte, dass wir vielleicht in einer der nächsten Ausgaben ein Tina Turner Interview haben werden zu einem Tina Turner Musical, was es gerade gibt. Ich weiß gar nicht, wo es gerade läuft, in Hamburg oder Stuttgart oder so. Das hat mich dann noch gewundert. Ich dachte, die sei schwer krank und so, und wir haben dann länger über Tina Turner gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Interview vorher noch stattgefunden hat, vor diesem tragischen Tod jetzt, aber jedenfalls, also sie war irgendwie, also wir haben sie immer noch weiter begleitet, also bis jetzt tatsächlich bei Rolling Stone auch.
Ja, ich musste bei dem, was du gerade sagtest, dass ihre Stimme so die Produktion transzendiert sozusagen, auch an eine ihrer ersten Aufnahmen denken oder vielleicht eine der ersten Aufnahmen, die dann wirklich ein bisschen die Runde gemacht haben, 1966, als sie River Deep Mountain High in der Produktion von Phil Spector. Also es gibt dann wirklich diese berühmte Wall of Sound und wir hören dann eigentlich ein großes, episches Zusammenlaufen verschiedener Instrumente. Also es ist ein Klavier, da ist dann das Schlagzeug, was man aber gar nicht, also man kann das Schlagzeug eher wie so eine Welle irgendwie nur so ahnen, weil es halt alles so dieser große Klangteppich ist. Aber was halt eben ganz distinkt und ganz klar erkennbar und voller Kraft und Energie und Emotion ist eben Tina Turners raue Stimme, ihre durchdringende Stimme, die durch Phil Spectors Wall of Sound durchdringt. Und das ist ja vielleicht auch ein ganz schönes Bild und eine ganz schöne Metapher für so die Kraft dieser Frau, dass sie halt diesem Kontext sozusagen, dem sie dann irgendwie ausgesetzt war als schwarze Frau zu dieser Zeit, dass sie sich da halt durchsetzen konnte, ne? Gegen alle Widerstände und gegen alles, was dann eigentlich gegen sie gesprochen hatte, dass sie irgendwoher die Kraft genommen hat, sich da zu behaupten und am Ende halt eben als triumphale Siegerin sozusagen herausgegangen ist aus diesen Situationen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Bild, das stimmt. Und ich tatsächlich mag ich auch die Version, die Ike und Tina Turner später von dem Lied gespielt haben, ohne die Wall of Sound, sehr viel lieber.
Ja.
Das ist tatsächlich, tatsächlich erinnere ich mich auch an eine Greatest Hits Platte von Tina Turner, die 92 oder so rauskam, wo halt diese ganzen 80s Songs drauf waren und River Deep Mountain High. Und wenn man dann diesen klanglichen Unterschied sich anhört, also das war, damals dachte ich, was ist denn das für ein dumpfes Geräusch, was da, ich habe erstmal geguckt, stimmt noch alles, sind alle Steckverbindungen noch an meinem Kassettenrekorder richtig angeschlossen, aber es war, also das lag natürlich auch daran, dass das damals wahrscheinlich nicht remastered war und nix und so, aber es klang halt tatsächlich einfach sehr, sehr seltsam, also wirklich wie aus so einer Höhle, aber man hörte ihre Stimme und das war das Tolle dann eben doch daran. Mm. Ja.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Peter Fox, Love Songs.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Peter Fox wurde 1971 in West-Berlin geboren. Man verbindet ihn mit Kreuzberg vor allem wahrscheinlich, aber aufgewachsen ist er in Steglitz-Zehlendorf, also im sehr bürgerlichen Westen. Als Teenager spielte er Klavier, er wollte nach dem Abitur auch Klavierbauer werden sogar, hat dann aber als DJ und in Plattenläden gearbeitet, also so im Berlin der 90er Jahre, den euphorischen Jahren des Aufbruchs nach dem Mauerfall. 1998 gründete er die Ska-Kombo Seed, deren erstes Album erschien im Mai 2001, New W. Conquerors hieß das. Da war der Dancehall-Sound, mit dem man die Band jetzt vor allem verbindet, noch nicht so ausgeprägt. Das war eher eine Reggae-Platte, viele Verweise, Zitate auf jamaikanische Musiker der 60er und 70er. Aber es gab schon die Single Dickes B, die dann so die Zukunft der Band markiert hat und nicht zuletzt eben auch diese Stilisierung von Berlin als kosmopolitischem Schmelztiegel und zu dessen prominentestem Aushängeschild wurden Seed dann ja in den Nullerjahren. Also der Mainstream-Höhepunkt war dann das Album Next von 2005, wo Singles wie Ding oder Aufstehen drauf waren. Also das ist wirklich so die ikonische Phase dieser Combo. Peter Fox hat dann 2008 sein Soloalbum Stadtaffe veröffentlicht und das war sensationell erfolgreich. Also das ist ein Album, das man wohl wirklich als eines der Klassiker des 21. Jahrhunderts und der deutschen Klassiker, zumindest was kommerziellen Erfolg und so eine Mainstream-Bedeutung angeht, verstehen kann. Und ist auch wirklich ein klanglich sehr originelles Album, was wie nichts klingt, was es sonst so gegeben hatte und schon gar nicht im Radio. Also er hat die Dancehall-Sounds von Seed genommen, aber die mit Streichern und sehr mächtiger Percussion verbunden. Es ist sehr toll produziert, wie ja alles, was er macht, sehr sorgfältig produziert ist. Tanzmusik mit Filmmusik, Orchestrierung, diesen bisschen weirden Beats. Also das hat wirklich eine Alleinstellung eingenommen in der damaligen Top-40-Welt. Und seine Texte waren natürlich auch ganz entscheidend. Also, dass er ein deutscher Texter ist, auch ein sehr eigenwilliger Texter und der eben auch dann diese Berlin-Romantik der Zeit weiter aufgegriffen hat oder sie eben auch selbst produziert hat. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals im Deutschunterricht, also so 2009, als ich dann irgendwie in der 10. Klasse oder so war, haben wir den Text von Schwarz zu Blau analysiert. Also es war auch damals schon Deutschlehrermusik von der Mitte der Gesellschaft sofort akzeptiert. Und das, was dann so an großstädtischer Szenerie gezeichnet wurde in einem Song, also das kaputte Herumstolpern am Cottbusser Tor, die Hassliebe mit der Großstadt Berlin, so ein gewisser Hedonismus, das war schon offensichtlich super anschlussfähig und ein Vibe, mit dem dann 1,5 Millionen Bundesbürger sich identifiziert haben. Und nach diesem riesigen Erfolg mit Stadtaffe hat Peter Fox sich dagegen entschieden, das überhaupt zu versuchen, diesen Erfolg zu wiederholen und hat schon wenig später nach dem Erscheinen angekündigt, kein weiteres Soloalbum machen zu wollen. Hat dann auch mit Seed weitergemacht, mit denen noch zwei Alben veröffentlicht. Aber nun, 15 Jahre nach Stadtaffe, kehrt er doch mit einem neuen Album zurück, Love Songs. Und auf der Pressekonferenz, wo ich diese Woche war, hat er so ein bisschen einen Witz gemacht, wenn das erste Album Stadtaffe war, ist dieses Album nun Landei. Könnte man auch sagen, Mike, wenn das erste Album Kreuzberg war, ist dieses Album nun Grunewald oder Kleinmachnow?
Ja, vielleicht ist es auch München, keine Ahnung. Also es ist tatsächlich ein Album, was mit Stadtaffe nicht zu vergleichen. Also das ist auch das Schöne daran natürlich, dass er also wirklich nicht versucht hat, diese Erfolgsformel zu wiederholen oder so, sondern dass es ein Album ist, was ganz anders funktioniert, was ganz anders wirkt. Ich weiß, beim ersten Hören dachte ich, es ist so Urlaubs- und Wohlfühlmusik. War so das Erste, was ich dachte. Und dann habe ich so zu dir rüber geguckt und du gucktest sehr skeptisch nach deinem ersten Hören des Albums. Und dachte ich, was hat er denn? Was hat er denn? Ist doch schön. So, also ich war gleich in guter Stimmung und habe dann auch gesagt, na, schon Urlaubspläne geschmiedet. Und du sagst, ja, gefällt mir nicht. Und dann dachte ich, was ist denn da los? Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dann habe ich gemerkt, wenn man es nicht so nebenbei hört, sondern wenn man so guckt, woraus ist das eigentlich gemacht, dann stellt man fest, dass das Album vielleicht mehr ist als die Summe seiner einzelnen Teile. Will sagen, wenn man auf die einzelnen Teile guckt, merkt man, dass die nicht alle so richtig funktionieren. Also die Texte finde ich teilweise ein bisschen schwierig. Also sie sind schon um Originalität bemüht und lustigerweise hatte ich ein, zweimal die Assoziation Erdmöbel, was ja eine komische Assoziation bei deutschem Rap ist, man könnte es vielleicht sogar eine Lehrerband nennen, also Erdmöbel als eine Band zu nehmen, die originelle deutsche Texte macht, aber aus einem ganz anderen und mit einer ganz anderen Haltung Texte macht und eher von Burt Bacharach kommt als von A Tribe Called Quest oder so. Also und das fand ich interessant und es ist ein Album, das, also die Orte sind die Toskana, Dubai, ein Song heißt Disney, also es geht sehr um eine Welt, die tatsächlich eine Wohlstandswelt ist, von der hier gesungen wird und aus der hier berichtet wird, was ich auch irgendwie gut finde. Also warum sollte man sich da dann verstellen? Wobei das auch nicht alles Songs sind, die, glaube ich, aus seiner Perspektive geschrieben sind. Es gibt auch sowas wie Rollenprosa, also, glaube ich, das Model, das in Dubai, ja, also das am Siemensdamm aufgewachsen ist in Spandau und dann nach Dubai kommt und nach Hause eine Nachricht nach Hause schickt und da regnet es oder schneit es gerade, weil Winter ist und in Dubai ist es warm und so. Also das finde ich schon, da ist auch eine Spannung drin, die ich auch irgendwie gut finde, die ich mag. Und was ich aber auch ein bisschen grenzwertig finde, manchmal wirkt es auch so ein bisschen wie Theater, ne? Also man hat das Gefühl, da stellt jemand etwas dar. Also so diese ständigen Yeah, Yes und Bring It Ons und so, die wirken manchmal etwas aufgesetzt vielleicht oder inauthentisch, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Also es wirkt halt tatsächlich, so ein bisschen, als würde er da versuchen, eine Person zu spielen, der ganz sicher nicht ist. Und das wirkt manchmal ein bisschen komisch tatsächlich, also so ein bisschen drüber.
Ja, ich habe vielleicht die entgegengesetzte Bewegung mit dem Album gemacht, dass ich, also wenn du sagst, dass es dir zuerst gut gefallen hat so und wenn du noch tiefer eingestiegen bist, dass du dann vielleicht ein bisschen skeptischer wurdest. Und ich zuerst, wie du ja auch erkannt hast, gleich in unserem Büro, dass ich zuerst so eine ablehnende Haltung dem Album gegenüber hatte, die sich dann aber auch so ein bisschen abgemildert hat, je häufiger ich es dann gehört habe und je mehr ich dann die Texte ausblenden konnte. Denn ich glaube, die sind für mich wirklich so das größte Problem auf diesem Album, dass ich es zwar zum einen, wie du auch schon gesagt hast, es total cool finde, dass er sich um Originalität bemüht. Es funktioniert in Songs wie Kein Regen in Dubai, wo er dann halt wirklich eben eine Geschichte erzählt und auch eine Geschichte, wo es gar nicht um ihn geht. Also auch wenn er schon so ein bisschen die Haltung dann irgendwie als Erzähler hat, irgendwie, ja, ist das nicht alles ein bisschen sad, so mit dieser Spandauer Influencerin, die jetzt alleine im Hotelzimmer im Dubaier irgendwie Wolkenkratzer hängt oder so. Aber die Songs, wo er dann doch sehr eindeutig aus der ersten Person singt oder sich selbst dann so zum Thema macht, die finde ich alle sehr, sehr schwierig. Also es gibt ein Lied, das heißt Tough Cookie. Das ist im Grunde ein Liebeslied oder ein Song, wo er eigentlich nur seine Love Interest bewundert und ihr die ganze Zeit sagt, wie cool sie ist. Und da, ne, gibt, also da ist dann die Hook, jeder weiß Bescheid, Jackie Chan kann Kung Fu, Rihanna hat Swag und Style, aber keine hat es drauf wie du. Und da musste ich irgendwie so an Hammer von Culture Candela oder so denken. Und das finde ich irgendwie doof. Also auch wenn das musikalisch nicht uninteressant ist und es ist wie jeder Song auf diesem Album toll produziert mit sehr sorgfältigem Sounddesign und hohen Produktionswerten und einem hohen Qualitätsstandard. Und das ist auf jeden Fall für mich die große Qualität dieses Albums. Das ist also, was die Beats angeht, was die Produktion angeht, was die Wahl der Klangfarben, der Instrumente angeht, die Verbindung aus verschiedenen Stilen und so, das ist schon wirklich sehr gut gemacht und sehr originell und voller Ideen. Aber es, ja, für mich verliert es dann halt eben da, wenn es, wenn die textliche Ebene oder auch dann die Haltung von Peter Fox zu dominant wird und in einem Song wie Tough Cookie eben, wo er nichts anderes macht, als irgendwie sein Girl auf eine recht abgedroschene Weise irgendwie so zu bewundern. Das interessiert mich dann einfach so gar nicht.
Das interessiert mich nicht. Ja, also ich finde ja tatsächlich, dass es gibt diesen Song Vergessen Wie. Den finde ich zum Beispiel ziemlich, ich könnte vielleicht sogar meinen Lieblingssong
auch. Ach echt? Oh, interessant. Das finde ich nicht gut.
Weil da geht, das ist ja quasi so der, wir haben alle verlernt, wie Nachtleben geht während der Pandemie. Wir haben Amazon Prime geguckt, wir haben zu Hause gesessen, wir haben Ben & Jerry's Eis gegessen. Aber wir wissen nicht mehr, wie geht das eigentlich, so ins Nachtleben sich zu stürzen. Die City lebt wieder, aber wir wissen nicht mehr, wie wir da so richtig reinkommen sollen. Das finde ich irgendwie ganz schönen Ansatz. Und das, was natürlich gelingt es Peter Fox am Ende des Songs dann doch, sich in das Nachtleben zu stürzen, wird auch mit einigen, sagen wir mal, chemischen Hilfsmitteln, glaube ich. Und dann kommt auch so eine Form von Clubmusik rein, die mich so ein bisschen an Kreuzberg Ende 90er oder so erinnert, so ein leicht türkischer Folk-Touch liegt da noch so drin und so. Und das fand ich irgendwie ein sehr schönes Bild. Und ich fand auch, dass der Song ganz gut funktioniert. Also der hat mir tatsächlich gut gefallen, ja. Und der in gewisser Weise eben den Hedonismus ausstellt, aber eben auch zeigt, dass auch Hedonismus Arbeit sein kann. Das fand ich ganz schön. Und das ist ja bei Seed immer wichtig gewesen, dass Musik eben eine soziale Komponente hatte. Das war ja keine Stubenhocker-Musik. Das war ja Musik zum Rausgehen, das war Musik zum Tanzen. Und genau das wird in diesem Song eigentlich verhandelt, zu sagen, du musst dich überwinden, du musst da wieder rausgehen, du musst dich wieder in Zusammenhänge stellen, in soziale Zusammenhänge stellen. Das, finde ich, ist durchaus auch ein politisches Lied.
Ja, das finde ich überzeugend. Durchaus auch ein politisches Lied irgendwie ist Weiße Fahnen. Das ist mein Lieblingslied des Albums. Da finde ich, kommen nämlich alle Elemente wirklich toll zusammen. Also der Beat ist super, also es ist ein sehr perkussiver Beat mit einem Schlag auf jeder Zählzeit. Also es ist ein sehr perkussiver Song, aber es gibt dann immer ein paar melodische Elemente, die dann da sehr groovy und sehr funky sich dann so einbinden in diesen Beat. Also es gibt dann so eine Soul-Orgel, es gibt tolle E-Gitarren, aber alle Elemente sind sehr crisp und sehr clean und es gibt eine tolle Hook und auch eine, die hier nicht von Peter Fox alleine gesungen wird, was, glaube ich, auch ganz entscheidend ist, dass hier Benji Asare, den ich auch nicht kannte vorher, aber der ein toller Sänger ist und ein sehr charismatischer Sänger und dessen Präsenz finde ich ist ganz entscheidend auch auf diesem Track, also weil die dann auch Peter Fox ja dann auch sehr begrenzten Stimmumfang sozusagen so ein bisschen aufputscht und dann eben so die Höhen erreicht, wo er nicht so ganz hinkommt und die dann bei diesem Song ja ganz, ganz zwingend sind. Und da finde ich auch die, so den Inhalt oder die Haltung des Songs ganz cool, also weil es da ja so darum geht, dass das Nachzugeben eigentlich die coolere Haltung sein kann, zumindest wenn es auch eine, und das habe ich das Gefühl, das ist das, was der Song so ein bisschen ausdrückt, wenn es auch so ein bewusstes, reflektiertes Anerkennen der eigenen Unterlegenheit sozusagen ist, sozusagen, ja, nee, stimmt, habe ich nicht so drüber nachgedacht, oder habe ich mich eigentlich gar nicht so tief reingelesen, nee, du hast recht, bevor ich mich da jetzt irgendwie in so eine argumentative Opposition irgendwie verfallen lasse, die einfach nur aus meinem Ego herauskommt, gestehe ich einfach ein, du hast recht, ich lag falsch. So, ich zücke die weißen Fahnen. Das finde ich cool.
Ja, es gibt ja sogar noch einen wirklich explizit politischen Song, auch noch Zukunft Pink heißt er, glaube ich.
Ja.
Das war ja die erste Single des Albums. Da finde ich wiederum, also ich, da, das finde ich einerseits interessant, weil er da sehr, sehr viele Themen öffnet, also von Feminismus über Text Me Now, also so die Idee, Reiche fordern, dass sie mehr besteuert werden. Auch Gentrifizierung, alle möglichen Sachen kommen da in dem Song vor. Man hat das Gefühl, der Song sollte so das ganze Gewicht von der Platte nehmen. Die Platte ist eigentlich relativ leicht in dem, was sie verhandelt, aber dieser eine Song, der dann am Ende der Platte steht, auch so ein bisschen wie, ja, wir haben jetzt genug gefeiert und jetzt gucken wir nochmal auf die Welt und das muss alles noch getan werden, der sticht da so ein bisschen raus, finde ich. Also auch in seiner dann doch sehr direkten Verhandlung von politischen Themen. Wurde ja auch ein bisschen kritisiert, der Song, allerdings eher wegen musikalischer, sagen wir mal, Strategien. Also es wurde über kulturelle Aneignung gesprochen in dem Zusammenhang. Schwieriges Thema ja immer bei Musik, die eben davon lebt, verschiedene Einflüsse und verschiedene Kulturen miteinander zu verbinden. Ein Song, der, finde ich, dann so als Rauschmeißer trotz aller Bedenken ganz gut funktioniert. Wie siehst du den Song?
Den mag ich auch wirklich gerne. Der war ja auch wahnsinnig erfolgreich. Also es war ja wirklich eine Nummer 1 Single und ich glaube, war es seine erste oder seine zweite nach Haus am See? Ich glaube, es war vielleicht sogar seine erste Nummer 1 Single. Also auf jeden Fall einer seiner größten kommerziellen Erfolge, was ja erstaunlich ist, also vor dem Hintergrund, dass Stadtaffe ja so unfassbar erfolgreich war und dass er dann da mit diesem Track Zukunft Pink dann da so direkt anschließen konnte, mit irgendwie 14 Jahren Pause. Das ist ja etwas sehr Besonderes. Also in der so medialen Diskussion wurde dieser Track dann vielleicht so ein bisschen, also vor allem in dem Kontext kulturelle Aneignung dann besprochen, was ich aber auch angemessen finde, also nicht um irgendwie Peter Fox, also um ihn da in so die Rolle eines irgendwie Antagonisten zu stellen oder so, also ich finde, dass er nie etwas anderes ausdrückt als eine große Wertschätzung und ein großes Verständnis und eine große Affinität zu so den schwarzen Musikkulturen, bei denen er sich dann eben doch halt sehr viel bedient hat in der Vergangenheit. Ja, auch häufig zusammen mit schwarzen Musikern bei Seed, was ja auch wichtig zu erwähnen ist. Es ist natürlich schon so, Songs, die sich dann eindeutig bei eben Traditionen bedienen, aus denen die Personen nicht kommen sozusagen. Wenn dann diese Personen, die das aufgreifen, dann viel mehr Geld damit verdienen, als dann die Leute, die diese Stile ursprünglich entwickelt oder erfunden haben oder so, das ist dann natürlich ein Problem und das ist dann ungerecht. Aber das ist dann natürlich nicht die Schuld von jemandem wie Peter Fox oder so, sondern das ist dann eben ein systemisches Problem. Das
ist ein strukturelles Problem, was ja für alle Bereiche gilt. Also es gilt für die T-Shirts, die du trägst, es gilt für, also die in Kontexten hergestellt werden, wo die Leute wenig daran verdienen, aber die Leute, die daran verdienen, sind in der Regel weiß. Also es gibt ja einfach unfassbar viele, also das ist eben tatsächlich ein strukturell kapitalistisches Problem. Und das ist schwierig, das dann irgendwie auf Künstler und Künstlerinnen zu münzen. Was man sagen kann und was ich wichtig finde, ist, dass die natürlich, und das hat Peter Fox ja getan, markieren, guck mal, da kommt das her, hört euch das mal an. Oder die und die Musik ist irgendwie interessant und bei der bediene ich mich und die ist für mich wichtig und das sind Einflüsse für mich, die man mal nachverfolgen sollte. Ich glaube, das ist, indem man sowas offenlegt, das ist, glaube ich, eigentlich immer die beste Möglichkeit, damit umzugehen.
Ja, was finde ich in dem Beispiel er auch noch besser hätte machen können. Also ne, da war das dann ja eher irgendwie so, ja, Shoutout Afrika, danke. So, ne, da wäre es dann schon cooler gewesen. Es ist ja diese recht neue Musikrichtung Amapiano, bei der er sich vor allem bedient hat und die dann auch beim Namen zu nennen, dann vielleicht irgendwie so 2, 3 der Crucial Players zu nennen, bei denen er sich dann vor allem irgendwie sowas abgeschaut hat. Das, denke ich, wäre schon
gut gewesen. Das stimmt, das wäre noch eine bessere Möglichkeit gewesen, das zu tun. Das stimmt auf jeden Fall, genau, ja.
Wie viele Sterne würdest du Love Songs geben?
Es ist wirklich schwierig. Ich finde die Platte durchaus sympathisch. Ich finde auch Peter Fox sympathisch. Aber ich glaube, ich komme so auf 3 Sterne. Also es ist, glaube ich, ein starkes Album, aber keins, was ich jetzt besonders oft hören werde und auch sicher auch kein Meisterwerk. Aber gute 3.
Ich sag schwache 3. Also es gibt dann doch, also wir haben ja auch schon über die Produktion gesprochen und das, finde ich, ist halt wirklich etwas Besonderes. Also auch im Kontext deutscher Popmusik oder deutscher Radio-Popmusik. Also ich mag Peter Fox persönlich auch total gerne. Also ich kenne ihn nicht, aber als ich ihn bei der Pressekonferenz erlebt habe, am Dienstag zum Beispiel, da fand ich den auch total sympathisch und cool. Mit der Persona, die er dann so in seinen Songs einnimmt und dann eben auch den Texten und wie er sie delivert, da, das stößt mich irgendwie zu sehr ab. Da komme ich einfach nicht so richtig rein.
Aber vielleicht nutzen ja andere Musiker das so als Blueprint dafür, wie man auch in Deutschland produzieren kann, dass es auch gut klingen kann und nicht so, dass man immer sofort erkennt, wo es herkommt, sondern man hat das Gefühl, dass es irgendwie auf internationalem Standard. Und das finde ich schon einfach schon bemerkenswert. Ich bin gespannt, ob es auch so einschlägt wie damals Stadtaffe oder ob das ein bisschen kleiner gekocht wird. Das wird man dann ja sehen. Also die Single spricht ja dafür, dass es wieder ein großes Ding wird.
Wenn ihr das anders seht oder genauso seht, könnt ihr mir gerne schreiben, jan.jekal.fr@rollingstone.de oder bei Insta oder Twitter, Jan Jekal heiße ich da. Abonniert gerne unsere Spotify-Playlist Rolling Stone Weekly, wo wir dann auch ein paar der Peter Fox-Songs aufnehmen werden, die wir toll finden. Nächste Woche wird Birgit Fuß zurückkehren und wir sprechen über das neue Album von Noel Gallagher. Vielen Dank, Mike, dass du heute hier warst.
Ja, ich danke auch. Bis bald.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.